Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst danke ich Ihnen, Herr Kollege Breuer, sehr herzlich für die freundliche Einladung zu diesem Vortrag. Ich bin gerne nach Köln gekommen, von Trier ist es ja nicht so weit. Außerdem haben wir einen herrlichen Spätwintertag, den ich schon ein wenig hier genossen habe. Nun, in einem einzelnen Referat kann natürlich keine erschöpfende Analyse eines so großen Themas gegeben werden, der Islam aus der Sicht der christlichen Theologie. Ich werde mich darauf beschränken, in drei Schritten einige Punkte der Problematik zu skizzieren, die mir bedeutsam zu sein scheinen. Im längeren ersten Teil werde ich einen Blick auf die christliche und dann auch speziell katholische Einstellung zum Islam im Mittelalter und in der Gegenwart werfen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit einem sehr aktuellen, grundsätzlichen Problem, nämlich mit der Frage, wie die christliche Theologie den islamischen Propheten Mohammed einschätzen kann, soll. Und schließlich folgen noch einige eher kursorische Überlegungen zum Dialog, zum Gespräch zwischen Christentum und Islam. Beginnen wir gleich mit dem ersten Teil. Zwischen dem Christentum und dem Islam besteht eine prinzipielle Asymmetrie. Der Islam ist eine nachchristliche Religion, wie wir ja alle wissen. Er entstand im 7. Jahrhundert nach Christus und er besitzt deshalb gegenüber dem Christentum einen grundlegenden Vorteil. Denn bereits im Koran, also im Heiligen Buch der Muslime, finden sich Aussagen über das Christentum, über Jesus, über die Trinität, die Christologie. Und diese Aussagen bestimmen natürlich das muslimische Bild des Christentums bis zum heutigen Tage. Denn der Koran gilt ja als Gottes Wort für die Muslime. Nun, die Christen umgekehrt befanden sich, und wenn wir ehrlich sind, befinden sich immer noch gegenüber der jüngeren Religion aus Arabien in einer recht tiefgreifenden Verlegenheit. Als Christen betrachten wir die Botschaft Jesu, das Evangelium Jesu, das Lebensschicksal Jesu als Gottes definitives Wort an uns Menschen. Nach traditioneller Auffassung, die auch durch das Zweite Vatikanische Konzil nicht negiert wurde, endet die Phase der göttlichen Offenbarung mit dem Tod des letzten Apostels. Mohammed lebte aber Jahrhunderte nach dem letzten Apostel. Er hält sich selbst für den letzten Propheten. Das Siegel der Propheten heißt es im Koran. Dieser Anspruch konnte natürlich nicht anerkannt werden, zumal seine Lehre, die Lehre Mohammeds, in ganz wichtigen Punkten dem christlichen Bekenntnis widerspricht. So wird im Koran eben die Gottessohnschaft Jesu geleugnet und auch der Trinitätsgedanke, der Gedanke der Dreieinigkeit Gottes, wird in Abrede gestellt. Außerdem leugnet der Koran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wie aber konnte es dann geschehen, dass die Herrschaft der Muslime und in der Folge auch die Religion der Muslime sich so schnell ausbreitete und in vielen Ländern, in Kleinasien, in Nordafrika, teilweise auch auf der Iberischen Halbinsel, also in Spanien, das Christentum verdrängt hat? Diese Frage stellte sich zunächst für jene relativ wenigen christlichen Theologen, die den Islam überhaupt, wie auch immer, zur Kenntnis genommen haben. Und sie musste natürlich von diesen Autoren mit dem Instrumentarium theologischer Begrifflichkeit und theologischer Denkmuster gelöst werden, die ihnen zur Verfügung standen. Eine mögliche Lösung des Problems besteht darin, den Islam nicht als eine vollkommen eigenständige Religion zu sehen, also eine Religion, die gewissermaßen Mohammed erschaffen hätte, sondern ihn als eine christliche Häresie zu betrachten, also eine Abart des Christlichen, könnte man auch sagen. Diese Lösung ist nicht ganz willkürlich, denn sie knüpft zum einen an den Koran ja irgendwie selbst an. Im Koran werden ja biblische Stoffe überliefert. Jesus wird dort genannt als großer Prophet, als Wundertäter, geboren von der Jungfrau. Und er wird auch als Wort und Geist Gottes bezeichnet. Zum anderen muss diese Lösung vor dem Hintergrund der Häresiengeschichte, also der Geschichte der Irrlehren, könnte man sagen, in der Zeit der ersten Jahrhunderte des Christentums gesehen werden. Mohammed war ja keineswegs der Erste, der Jesus zwar positiv sah als Propheten, aber seine Gottessohnschaft geleugnet hat. Vor ihm haben das bereits andere getan. Vor allem Arius ist hier zu nennen, der durch das erste Konzil von Nicea verurteilt wurde. Aber auch Nestorius, der ein Jahrhundert später verurteilt wurde im Konzil von Ephesus, war ein Theologe, der höchst umstritten gewesen ist. Nun, für Theologen, die natürlich die christliche Tradition besser als alles andere kannten, lag es nahe, den Islam in diesem Sinne als eine christliche Häresie zu deuten. Also eine Religion mit einem christlichen Fundament, das aber nicht vollkommen christlich ist, so wie es eben die katholische Kirche ist, wenn man es mal so deuten möchte. Die Lösung, den Islam als christliche Häresie zu betrachten, hat zwei sehr wichtige Vorteile. Sie eliminiert zum einen das Problem der Nachchristlichkeit bzw. der völligen Neuartigkeit des Islams und sie erklärt zum anderen dessen erstaunliche Erfolge. Also die Erfolge sind sozusagen die Frucht der guten Wurzel, auf denen der Islam doch irgendwie fußt. Der erste Theologe, bei dem sich diese Vorstellung findet, ist Johannes von Damaskus. Er lebte ungefähr zwischen 675 und 750 nach Christus. Johannes von Damaskus ist der letzte Kirchenvater der griechischen Tradition. Er ist überhaupt der erste bedeutende Theologe, der sich mit dem Islam befasst hat. Johannes war ein ausgezeichneter Kenner der christlichen Theologiegeschichte und durch seine Herkunft war er zugleich unmittelbar mit dem Islam konfrontiert. Denn Damaskus, seine Heimatstadt, war die Hauptstadt des Kalifenreiches und sein Vater war ein hoher Beamter am Hofe des Kalifen. In seinem Buch Über die Häresien beschreibt Johannes den Islam als eine Häresie arianischer Prägung, arianisch von Arius kommend. Die Begründung für diese These lautet, Mohammed sei von einem arianischen Mönch unterrichtet worden. Dies erkläre, warum im Koran Christus als Wort und Geist Gottes bezeichnet, aber eben zugleich seine wahre Gottheit bestritten werde. Auch Arius hat gesagt, Jesus ist das höchste Geschöpf, aber er ist nicht wesensgleich mit Gott Vater. Die Vorstellung, Mohammed sei von einem christlich-heretischen Mönch belehrt worden, ist für die gesamte Auslegung des Islams im Mittelalter von zentraler Bedeutung. Sie geht vielleicht auf eine frühe islamische Legende zurück, die von einem Lehrer Mohammeds handelt, der nicht Araber gewesen sein soll, also ein Fremder. Dort in dieser Legende hat dieser Lehrer den Namen Bahira. Diese Legende fußt ihrerseits auf einem etwas rätselhaften Koranvers, in dem die Gegner Mohammeds diesem vorwerfen, er sei von einem Mann unterrichtet worden, der nicht Arabisch spreche. Ich zitiere Sure 16, Vers 103. Und wir wissen ja doch, dass die Ungläubigen sagen, es lehrt ihn gewiss ein Mensch. Die Sprache dessen, auf den sie hinweisen, ist eine fremde und dies hier ist eine deutliche arabische Sprache. Also hier wird der Vorwurf, er sei von einem Fremden unterrichtet, zurückgewiesen. Muss uns jetzt auch nicht weiter beschäftigen, es geht ja nur um die Legende, die eben der christlichen Auslegung zugrunde liegt. In der späteren anti-islamischen Literatur erhält dieser ominöse Mönch verschiedene Namen. Im lateinischen Westen wird er vor allem Sergius genannt. Und kein Forscher hat je herausgefunden, warum er diesen Namen bekommen hat. Manchen gilt er als Arianer, anderen als Nestorianer, also in jedem Fall als eine Art Heretiker. An die Überlegungen von Johannes von Damaskus knüpfen in der einen oder anderen Form alle Theologen an, die sich im Abendland in Europa im Mittelalter mit dem Islam beschäftigt haben. In diesem Zusammenhang ist an erster Stelle der Abt des Klosters Cluny, Petrus Venerabilis, zu nennen. Petrus der Ehrwürdige, einer der bedeutendsten Äbte des Klosterverbundes von Cluny in Burgund. Er lebte zwischen 1092 und 1156. Im Jahr 1142, genau 510 Jahre nach dem Tode Mohammeds, ließ Petrus in Toledo in Spanien die erste lateinische Übersetzung des Korans anfertigen. Es handelt sich um die erste Übersetzung des Korans überhaupt. Diese Übersetzung wurde bis zum 17. Jahrhundert in Europa benutzt und sie bildet die Grundlage der einigermaßen seriösen Kenntnis des Islams im Abendland. Die von Petrus Venerabilis initiierte Lateinübersetzung ist weitgehend korrekt, aber als die erste Übersetzung überhaupt hat sie natürlich auch Fehler. Fehler, die auch eine christliche Lesart des Korans nahelegen. Das war kein böser Wille der Übersetzer, sondern einfach ein Unverständnis. Petrus Venerabilis hat auch die Legende über den heretischen Mönch Sergius als den Lehrer Mohammeds aufgegriffen und sie so der Nachwelt überliefert. Er hat auch eigene anti-islamische Schriften verfasst. In diesen Schriften polemisiert er natürlich gegen den Islam und gegen Mohammed, den Propheten des Islams. Aber er ist auch in der Lage, das, was den Islam inhaltlich kennzeichnet, durchaus korrekt darzustellen und wiederzugeben. Petrus will das Phänomen des Islams theologisch verstehen und zugleich als erster nach Jahrhunderten in Europa, Johannes von Damaskus lebt ja nicht in Europa, sondern in Kleinasien, in eine ernsthafte, geistige, intellektuelle Auseinandersetzung mit den Anhängern dieser Religion treten. Er schreibt in seinem Hauptwerk: Ich greife euch an, aber nicht wie es die Unsrigen oft tun mit Waffen, sondern mit Worten, nicht mit Gewalt, sondern mit Vernunft, nicht mit Hass, sondern mit Liebe. Vielleicht hat er sich durch sein Unternehmen bewusst distanziert von der Kreuzzugsidee. Deren Protagonist war ja Bernhard von Clairvaux, der große Zisterziensermönch. Und Bernhard von Clairvaux war ein Zeitgenosse von Petrus Venerabilis und zugleich ein Freund desselben. Also Sie sehen, die Intellektuellen der Zeit waren eng miteinander verknüpft. Ich nenne noch in aller Kürze drei weitere Repräsentanten der abendländischen Christenheit, die mit dem Problem des Islams befasst waren. Franz von Assisi, für den die Bekehrung der Muslime ein Herzensanliegen war, reiste 1219 ins Heilige Land, als gerade ein Krieg zwischen den Kreuzfahrern und den Muslimen dort stattfand. Völlig schutzlos habe er sich ins Lager des Sultans begeben und mit diesem lange über den christlichen Glauben gesprochen. Der Sultan hat ihn auch friedlich wieder abziehen lassen. Durch sein Verhalten zeigte Franz von Assisi auf ganz praktische und einfache Weise, dass der christliche Glaube nur gewaltlos verbreitet werden dürfe. In diesem Sinne predigte er auch vor dem Heer der Kreuzfahrer. Nun, wie Sie sicher wissen, Papst Johannes Paul II. Hat mit Blick auf dieses Verhalten des heiligen Franz von Assisi, seine Heimatstadt, zum Ort großer multireligiöser Gebetstreffen für den Frieden in den Jahren 1986 und 2002 ausgewählt. Eine eigene theologische Deutung des Islams hat Franziskus allerdings nicht entwickelt. Der nächste, den ich nennen darf, ist Nikolaus von Kues, Cusanus. Sie haben ja gehört von Herrn Breuer, dass ich mich mit ihm intensiv befasse. Cusanus erlebte zwischen 1401 und 1464, er stammt von Bernkastel-Kues an der Mosel, war später dann Kardinal der römischen Kirche. Er kannte die von Petrus Venerabilis initiierte Koranübersetzung sehr genau und er hat auch andere islamische Schriften studiert. In seiner Schrift Cribratio al-Korani, also Sichtung, Siebung des Korans, setzt er sich intensiv mit dem Islam auseinander. Und in diesem Werk entwickelt er einen eigenen hermeneutischen Zugang, also einen eigenen Verstehenszugang zum Koran, den er Pia Interpretatio, also fromme Auslegung, nennt. Damit ist eine einseitige Konvergenzmethode gemeint, die den Koran auf christliche Inhalte hin interpretiert. Für Cusanus geht es darum, mit den Muslimen in ein intellektuelles Gespräch zu kommen und dabei auf die Kraft der Vernunft und der Argumente für den christlichen Glauben zu vertrauen. Diese Einstellung drückt sich prägnant in einem Brief des Cusanus aus. In diesem Text lehnt er unter Berufung auf das Wort Jesu, diejenigen, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen, Matthäus 26, 52, nachdrücklich den Krieg als Mittel der Auseinandersetzung mit den Andersgläubigen, konkret den muslimischen Türken, ab. Und er postuliert dann in Hinblick auf den Islam, es ist besser, miteinander zu sprechen, als gegeneinander Krieg zu führen. Potius conferendum quam bellandum, also besser konferieren als Krieg führen. Nun, der letzte, den ich nennen will, ist Martin Luther, der Reformator, der knappe 100 Jahre nach Nikolaus von Kues gelebt hat. Er betrachtet den Islam ähnlich wie den Katholizismus als Religion der Werkgerechtigkeit. Das heißt, als eine Religion, in der die Gläubigen vergeblich versuchen würden, allein durch die Erfüllung von Geboten zum Heil zu gelangen, also durch eigenes Tun, deshalb Werkgerechtigkeit. Die 1529 bis vor Wien vorstoßenden Türken bezeichnet er als Diener des Teufels und als Rute Gottes zur Bestrafung der Sünden der Christen. Die adäquate Antwort auf die Bedrohung durch die Türken seien, so Luther, Buße und Gebet. Ohne innere Umkehr, allein durch militärische Gewalt, könne dieser äußere Feind der Christenheit niemals besiegt werden. So Martin Luther im 16. Jahrhundert. Nun, die Türkengefahr wurde überwunden, wie Sie wissen. Wien wurde nicht erobert. Und danach ist das Interesse an einer theologischen Auseinandersetzung mit dem Islam sehr stark und sehr schnell zurückgegangen. Die Religion Mohammed wurde jahrhundertelang nicht mehr ernst genommen. Ernst genommen wurde die arabische, die islamische Kultur, aber nicht eben die Religion aus Arabien. Denn das Christentum breitete sich ja immer mehr aus im Zuge des Kolonialismus und des Imperialismus. Und die Muslime erschienen dagegen als rückständig, als sozusagen etwas, was immer mehr absterben wird. Ob Sie es glauben oder nicht, aber vor 100 Jahren, also vor Beginn des Ersten Weltkriegs, gab es Missionskonferenzen, nicht katholische, sondern protestantische. Und da ging man davon aus, dass der Islam im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwinden werde. Dass er sozusagen von dem Christentum aufgesogen werden würde. Nun, wie wir alle wissen, so weit ist es noch nicht gekommen. Aus dieser Zeit, das muss man allerdings auch wissen, Aus der Zeit des Kolonialismus und Imperialismus resultieren viele komplexe und Abwehrreaktionen der islamischen Welt gegenüber der westlichen Welt im Allgemeinen und gegenüber dem Christentum, das ja immer mit dem Westen identifiziert wird, im Besonderen. Es ist so gesehen gewiss kein Zufall, dass auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das ja zeitlich mit dem definitiven Ende des Kolonialismus zusammenfällt, 1962 bis 1965 fand das Konzil statt, dass mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Zuge einer grundlegenden Besinnung der katholischen Kirche auf ihr Verhältnis zur Welt außerhalb des Binnenraums der Kirche auch die nichtchristlichen Religionen genauer und intensiver betrachtet und gewürdigt wurden. Das ist bis dahin niemals geschehen. In der Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, sie wurde verabschiedet am 28. Oktober 1965 und sie wird oft nach ihren lateinischen Anfangsworten Nostra Aetate zitiert, befasst sich der Artikel 3 mit dem Islam. Dieser Artikel bildet die Basis immer noch der Beschäftigung der Kirche oder der katholischen Kirche und Theologie mit dem Islam. Allerdings muss der Artikel über den Islam im Kontext des gesamten Dokumentes gesehen werden, vor allem im Kontext der zentralen theologischen Aussage von Artikel 2. Diese Aussage lautet: Die katholische Kirche lehnt nichts von allem ab, was in den nichtchristlichen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. Unablässig aber verkündigt sie und muss sie verkündigen Christus, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat. Das Christusereignis, so sagt es dieser Artikel 2 von Nostra Aetate, ist normativ für die Verkündigung der Kirche und bildet den Verstehensschlüssel für den Umgang mit anderen Religionen. Vor diesem Hintergrund gilt es nun, den Artikel 3 über den Islam in den Blick zu nehmen. Verbunden damit müssen wir natürlich auch sehen, dass der Islam damals anders zur Kenntnis genommen wurde als heute. Die meisten, die hier sitzen, sind so alt wie ich bin 53 oder noch älter. Das heißt, wir alle wissen, vor der islamischen Revolution durch Ayatollah Khomeini 1979 wurde der Islam ja überhaupt nicht als eine politische Größe zur Kenntnis genommen. Das ging ja praktisch über Nacht. Entsprechend wurde der Islam in den 60er Jahren anders, ohne Islamismus, ohne Dschihadismus und so weiter gesehen, als er heute gesehen wird. Und außerdem, hier in Deutschland und auch in anderen traditionell christlichen Ländern gab es 1962, 63, 64 kaum Muslime, heute sind es Millionen. Also das ist der Unterschied. Der Islam war damals etwas anderes im Blickfeld der Theologen des Konzils, als es heute ist. Und trotzdem, die Kernaussage hat immer noch Gültigkeit, sie ist immer noch von Bedeutung. Ich zitiere: Mit Hochachtung, cum estimatione, schon diese Anfangsworte von Artikel 3 sind bemerkenswert, denn von Hochachtung war die traditionelle Einstellung der Christen zum Islam nur selten geprägt. Mit Hochachtung betrachtet die Kirche, gemeint ist die katholische Kirche, auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen sich, aus seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als Gott anerkennen, verehren sie doch als Propheten und sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria, die sie bisweilen auch in Frömmigkeit anrufen. Überdies erwarten sie den Tag des Gerichtes, an dem Gott alle Menschen auferweckt und ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche Lebenshaltung und verehren Gott besonders durch Gebet, Almosen und Fasten. Das ist ein Hinweis auf die Säulen des Islams, die fünf Pfeiler der islamischen Frömmigkeit. Da es jedoch im Laufe der Jahrhunderte zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften zwischen Christen und Muslimen gekommen ist, ermahnt das Konzil alle, das Vergangene beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu bemühen und gemeinsam einzutreten für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen. Soweit dieser Artikel 3. Der Text beschränkt sich darauf, die Unterschiede zwischen Christentum und Islam ausschließlich im Blick auf das Verständnis der Person Jesu anzusprechen. Die übrigen Aussagen beziehen sich auf Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Islam. Und das ist wiederum dem Allanliegen der Erklärung Nostra Aetate geschuldet. Denn dort von dieser Erklärung heißt es in Artikel 1, mit ihrer Hilfe sollen Einheit und Liebe unter den Menschen und Völkern gefördert werden. Also das Gemeinsame soll in den Blick genommen werden. Das Gemeinsame, dazu gehört vor allem das islamische Bekenntnis zum Monotheismus, zur Existenz sowie zur religiösen Verehrung eines einzigen, eines personalen Gottes, der Schöpfer und Richter aller Menschen ist. Dass der Glaube der Muslime an den einen und einzigen Gott nach Auffassung des Konzils heilsbedeutsam sei, geht nicht aus dem Text hervor, den ich gerade zitiert habe, aber aus einem anderen wichtigen Text, nämlich der Kirchenkonstitution Lumen Gentium. Dort heißt es in Artikel 16, ich zitiere, der Heilswille Gottes umfasst aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns, Nobiskum, mit uns den einen Gott anbeten. Das ist eine starke Aussage, die allerdings auch das eine oder andere theologische Problem aufweist. Nun, mit dieser Aussage von Lumen Gentium 16 wird zum einen vom höchsten Lehramt der katholischen Kirche verbindlich festgestellt, dass der Gott der Muslime kein Götze, also kein Wunschgebilde Mohammeds ist. Das ist nicht selbstverständlich. Schauen Sie sich mal die Internetseiten an, da werden Sie diese Vorstellung des Öfteren finden. Die Gefahr ist natürlich, dass man das Nobiskum, das mit uns, ein wenig überstrapaziert und eben die Unterschiede zwischen christlichem und islamischem Gottesverständnis zu sehr nivelliert bzw. zu wenig beachtet werden. Meines Erachtens hat Papst Benedikt der 16., der ja ein großer Theologe war, als Papst eine gute Formulierung gefunden. Er sagt im Anschluss an eine Aussage des mittelalterlichen Papstes Gregor des 7. bei seinem Besuch in der Türkei im November 2006, wir Christen und Muslime glauben und bekennen einen Gott, aber in verschiedener Weise. Das ist das Gemeinsame und auch das Unterschiedliche schön zum Ausdruck gebracht. Nun, bedeutsam ist nicht nur, was in Artikel 3 von Nostra Aetate, den ich ja vorgelesen habe, erwähnt wird, sondern auch, was bewusst nicht genannt wird. Zum einen der Koran, das Buch des Islams, und zum anderen die Person des Propheten Mohammed, auf den wir ja noch eingehen werden. Der zweite Abschnitt von Artikel 3 plädiert mit Nachdruck für eine intensive Zusammenarbeit der Christen und der Muslime zur Förderung der sozialen Wohlfahrt, des Friedens und der Freiheit der Menschen. Papst Johannes Paul II., er war ja Papst zwischen 1978 und 2005, hat sich dieses Plädoyer während seiner langen Amtszeit sehr zu eigen gemacht. Er hat viele Reisen unternommen in islamische Länder und dort immer wieder die Muslime angesprochen als Brüder der Christen und das Miteinander Verbindende sehr in den Vordergrund gestellt. Sein Nachfolger Benedikt XVI., unser Deutscher, wie ich als Bayer sagen darf, unser bayerischer Papst, übte dagegen in seiner Regensburger Vorlesung, die er 2006 im September gehalten hat und bei der er vielleicht ein bisschen vergessen hat, dass er kein Professor mehr war, sondern Papst, sehr deutliche Kritik am Islam. Unter Berufung auf eine mittelalterliche Schrift, nämlich das Buch Dialoge mit einem Perser des byzantinischen Kaisers Manuel II. Palaiologos aus dem Jahr 1391, machte Benedikt klar, dass eine Religion, die sich wie der Islam als Mittel, auf Gewalt als Mittel zur Verbreitung ihrer Ansichten berufe, unvernünftig und gegen das Wesen Gottes gerichtet sei. Im Nachhinein hat sich Benedikt von der These Manuels distanziert, Mohammed habe nur Schlechtes und Inhumanes gebracht. Aber unabhängig davon hat er durch seine Rede, die sicherlich etwas ungeschützt formuliert war, doch auf ein für jedermann offensichtliches Problem aufmerksam gemacht, nämlich das ungeklärte Verhältnis in der islamischen Welt zur Gewalt. Die Reaktionen dort auf die Rede des Papstes, in deren Folge maßgebliche Autoritäten des Islams sogar zu seiner Ermordung aufgerufen haben, in deren Folge unschuldige Christen bedroht, ja teilweise sogar verletzt und getötet wurden, in deren Folge christliche Kirchen zerstört worden sind, haben die Analyse Benedikts ja nicht widerlegt, sondern im Grunde nur bestätigt. Unabhängig von der Regensburger Rede, die so viel Furore machte, hat Benedikt immer wieder betont, dass er sich natürlich an die Prinzipien von Nostra Aetate, Artikel 3, gebunden wisse, dass er den Islam achte und ihm Wertschätzung entgegenbringe. Im Jahr 2010 hat ein Jesuitentheologe namens Felix Körner die Entwicklung der Einstellung zum Islam so charakterisiert. Die Beziehungen zwischen Islam und dem Heiligen Stuhl in den vergangenen 45 Jahren, also zwischen 1965 und 2010, kann man auf die Formel bringen: von der Wahrnehmung zum Wohlwollen, vom Wohlwollen zur Wissenschaftlichkeit. Also Wahrnehmung, Zweites Vatikanisches Konzil, Wohlwollen, die Haltung von Papst Johannes Paul II., Wissenschaftlichkeit, die Haltung von Benedikt XVI. Nun, wie steht es um den jetzigen Papst Franziskus? Meines Erachtens, nach dem, was er bisher getan, gesagt, geschrieben hat, kann man seine Einstellung zum Islam mit den Worten Begegnung und Dialog umschreiben. Begegnung und Dialog, das heißt, er versucht durch konkrete Begegnungen und vielerlei Versuche des Dialoges dem Islam und den Muslimen nahe zu bleiben. Das ist natürlich äußerst schwierig angesichts der wachsenden Leidensgeschichte der Christen in islamischen Ländern, in Syrien, im Irak und so weiter und so fort. Bewegt sich der Papst hier als oberster Schutzherr der Christen auf einem recht schmalen Grat. Nun, was er will, wie er sich Dialog vorstellt, das kann man seinem Lehrschreiben Evangelii Gaudium entnehmen, dort Nummer 253. Ich zitiere: Um den Dialog mit dem Islam zu führen, ist eine entsprechende Bildung der Gesprächspartner unerlässlich, Nicht nur, damit sie fest und froh in ihrer eigenen Identität verwurzelt sind, sondern auch, um fähig zu sein, die Werte der anderen anzuerkennen, die Sorgen zu verstehen, die ihren Forderungen zugrunde liegen und die gemeinsamen Überzeugungen ans Licht zu bringen. Wir Christen müssten die islamischen Einwanderer, die in unsere Länder kommen, mit Zuneigung und Achtung aufnehmen, so wie wir hoffen und bitten, in den Ländern islamischer Tradition aufgenommen und geachtet zu werden. Bitte, Ausrufezeichen. Ich ersuche diese Länder demütig darum, in Anbetracht der Freiheit, welche die Angehörigen des Islam in den westlichen Ländern genießen, den Christen Freiheit zu gewährleisten, damit sie ihren Gottesdienst feiern und ihren Glauben leben können. Angesichts der Zwischenfälle eines gewalttätigen Fundamentalismus muss die Zuneigung zu den authentischen Anhängern des Islam uns dazu führen, gehässige Verallgemeinerungen zu vermeiden. Denn der wahre Islam und eine angemessene Interpretation des Korans stehen jeder Gewalt entgegen. Nun, der letzte Satz klingt wie eine recht deutliche Distanzierung von Benedikt dem 16. Man muss allerdings feststellen, in aller Nüchternheit, wie kann der Papst als Christ entscheiden, was eine authentische, eine angemessene und was eine nicht angemessene Interpretation des Korans ist. Das ist doch sehr schwierig. Damit komme ich zum weitaus kürzeren zweiten Teil meiner Überlegungen. Wie soll die christliche Theologie, wie sollen wir als Christen den islamischen Propheten Mohammed beurteilen? Für die Muslime ist Mohammed eine absolute Identifikationsfigur. Jede Form der Kritik an ihm wird als Angriff auf den Islam im Ganzen und auf die Ehre der Muslime verstanden. Nun, das konnten wir in den letzten Jahren zur Genüge feststellen. Nicht nur im Zusammenhang mit der Rede des Papstes, sondern auch mit den Karikaturen in der dänischen Satirezeitschrift und schließlich im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris. Der Koran nennt Mohammed eine Barmherzigkeit für die Weltenbewohner. Sure 21, Vers 107. Er bezeichnet ihn auch als das schöne Vorbild der Gläubigen. Sure 33, Vers 21. Aus diesen Gedanken entwickelte sich die Sunna, die Vorstellung von der allein vom Koran überbotenen rechtsverbindlichen Normativität all dessen, was Mohammed gesagt und getan hat, beziehungsweise wie er sich zu dem, was andere gesagt oder getan haben, verhalten hat. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass Mohammed für viele in der islamischen Tradition als vollkommen und sogar als Mensch ohne Sünde betrachtet wird. Der Kontrast zur traditionellen europäischen, abendländischen Auffassung kann überhaupt gar nicht größer sein. Für die christliche Tradition ist Mohammed eine Hassfigur ersten Ranges. Über Jahrhunderte hinweg bis weit in die Neuzeit hinein wurden ihm mit allergrößter Selbstverständlichkeit alle nur erdenklichen Abscheulichkeiten und insgesamt ein dämonischer, ein teuflischer Charakter zugeschrieben. Das muss ich jetzt hier im Einzelnen nicht darlegen. Heute ist es mit Sicherheit nicht mehr angemessen, solche Hassbilder von Mohammed zu zeichnen und zu tradieren, wie wir sie aus unserer Tradition kennen. Auch die christliche Theologie oder wir Christen überhaupt können das religiöse Charisma Mohammeds anerkennen, der ohne Zweifel ein großer Menschenführer gewesen ist und an dessen subjektiver Ehrlichkeit wohl kaum ein Zweifel bestehen kann. Das heißt, man muss anerkennen, dass Mohammed davon überzeugt war, von Gott Offenbarungen erhalten zu haben. Er war also nicht das, was man früher von ihm hier sagte. Er war kein Pseudoprophet, kein Lügenprophet in dem Sinn, dass er sich auf Mitteilungen berufen hätte, die ihm selbst ja gar nicht zuteil geworden wären. Nun genügen vielen Muslimen eher vorsichtige Korrekturen unseres traditionellen Bildes von Mohammed nicht. Aus ihrem Munde kann man immer wieder die folgende Forderung hören, die der Islamwissenschaftler Christian Troll so zusammenfasst: Wir Muslime erkennen Jesus als einen Propheten an und verehren ihn. Warum akzeptiert ihr Christen Mohammed nicht in gleicher Weise als einen Propheten? Die Antwort auf diese muslimische Frage ist im Grunde genommen einfach. Wiederum mit Troll gesprochen: Die Muslime kostet es nichts, wenn sie Jesus als Propheten anerkennen. Sie erkennen ihn ja nicht als einen Propheten im biblischen Sinne an, sondern als Prophet im koranischen Sinne. Das heißt, als einen Propheten, der die islamische Botschaft verkündet, sich von den speziell christlichen Auffassungen distanziert und zum Schluss auch noch auf Mohammed als den Letzten, das Siegel der Propheten, hinweist. Umgekehrt könnte man Mohammed nur dann als einen christlichen Propheten anerkennen, wenn er die Botschaft Jesu, wie sie uns im Neuen Testament überliefert ist, im Wesentlichen bestätigen würde. Denn er lebte ja nicht vor Jesus, sondern nach der neutestamentlichen Zeit. Wer Mohammed also als Propheten anerkennt, der bekennt sich damit indirekt zum islamischen Glaubensbekenntnis, welches lautet: Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Es ist klar, dass er damit nicht mehr auf dem Boden des christlichen Bekenntnisses steht. In der Einschätzung der Person Mohammeds werden Christen und Muslime immer getrennte Wege gehen, auch wenn sich die christliche Theologie redlich bemüht, dessen historische Leistungen und historische Verdienste möglichst unvoreingenommen zu würdigen. Wir können nun einmal nicht an der unbestreitbaren Tatsache vorbeigehen, dass Mohammed und Jesus von Nazareth grundsätzlich unterschiedliche Ideale verkörpern. Am deutlichsten ist dies sicherlich in der Frage der politischen Macht und der damit verbundenen Ausübung von Gewalt. Jesus hat es abgelehnt, den Weg der Politik, den Weg der Macht zu beschreiten. Deshalb führte ihn sein Weg zum Kreuz, zum gewaltlosen Leiden für seine Überzeugung. Möglicherweise stand Mohammed im Jahr 622, als sich die Situation für ihn und seine Anhänger in seiner Heimatstadt Mekka immer mehr zuspitzte, vor einer ähnlichen Entscheidung, wie Jesus sie dann vollzogen hat. Er hat sich aber anders entschieden als Jesus. Er verließ seine Heimatstadt und kehrte Jahre später von Medina aus als Eroberer seiner Heimatstadt Mekka zurück. Das heißt nicht, dass Mohammed, ich sage es nochmals, ein besonders schlechter Mensch gewesen wäre, weil er eben zum politischen und militärischen Führer seiner Gemeinschaft wurde. Davon kann keine Rede sein. Er war nicht schlechter als unzählige andere, die diesen Weg beschritten haben, aber er hat sich doch auch in Aporien, in Sackgassen verstrickt, Aporien der Gewalt, der Machtausübung, von denen sich Jesus von Nazareth prinzipiell frei gemacht hat. Dass es Unterschiede gibt zwischen Christentum und Islam, hängt meines Erachtens eben auch damit zusammen, dass die Persönlichkeiten der Stifterfiguren Jesus und Mohammed sehr verschiedene Ideale repräsentieren und auch gelebt haben. Damit kommen wir abschließend zur Frage des christlich-islamischen Dialoges. Im Oktober 2006, also genau einen Monat nach der sogenannten Regensburger Rede von Benedikt XVI., haben ihm 38 islamische Gelehrte, Repräsentanten verschiedener islamischer Gemeinschaften, einen sogenannten offenen Brief geschrieben als Antwort auf seine Kritik am Islam. Ein Jahr später waren es dann schon 138 hochrangige Intellektuelle, die sich diesmal mit einer allgemeinen Aufforderung zum islamisch-christlichen Dialog an die Führer aller christlichen Kirchen gewandt haben. Danach herrschte für einige Zeit ein sehr anregender Austausch zwischen den christlichen und islamischen Intellektuellen, der leider durch die sich zuspitzende Krise im Nahen und Mittleren Osten und den gleichzeitigen innerislamischen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, der ja vor allem in Syrien ausgefochten wird, ins Stocken geraten ist. Unabhängig von der jeweiligen politischen und auch religionspolitischen Großwetterlage sollte man aber die Probleme des interreligiösen Dialogs im Allgemeinen sowie des christlich-islamischen Dialoges im Besonderen nicht aus dem Blick verlieren. Vor allem besteht die Gefahr, dass die grundsätzlichen Möglichkeiten des Dialoges, zumal in der theologisch uninformierten Öffentlichkeit, überschätzt werden. Die objektiven Differenzen zwischen den Religionen können durch Gespräche nicht beseitigt, sondern höchstens, und das ist schon sehr, sehr viel, wenn das geschieht, besser verstanden werden. An der Tatsache, dass Christentum und Islam als Religionssysteme in einer gewissen Konkurrenzsituation sind, führt leider kein Weg vorbei. Man kann nicht gleichzeitig und in gleicher Weise die fundamentalen Lehren des Christentums und des Islams für wahr halten. Wenn man etwas anderes behauptet, dann nimmt man weder die eine noch die andere Religion ernst. Man nimmt auch nicht die ernst, die zum Beispiel als Konvertiten vom Islam zum Christentum oftmals für ihre Überzeugung einen wahren Leidensweg durchleben müssen. Christlich-islamische Gespräche sind keine Tarifverhandlungen, bei denen die Probleme dadurch gelöst werden, dass man sich gewissermaßen auf der halben Strecke trifft. Nach dem Motto, wenn ihr Muslime den Koran so oder so auslegt, dann verzichten wir Christen auf das oder jenes Dogma und dann einigen wir uns halt friedlich in der Mitte. Keiner, der an einem solchen Dialog teilnimmt, und sei es auch der Papst selbst, besitzt ein Mandat, um seinen Glauben, der ja ein Geschenk ist und kein Besitz, in einer solchen Weise zur Disposition zu stellen. Benedikt XVI. Hat 2009 in einem kurzen Text zu diesem Thema etwas sehr Richtiges und Wichtiges gesagt, was man immer wieder sich ins Gedächtnis rufen sollte. Benedikt schreibt, die Frage zum Beispiel, ob Gott trinitarisch, also dreieinig ist oder nicht, ist im Letzten kein Gegenstand der Diskussion. Das Ja oder Nein dazu ist eine im Glauben gefällte Entscheidung. Gewiss, man kann versuchen, die innere Logik dieser scheinbar widersprüchlichen Vision zu verdeutlichen und Missverständnisse, Fehldeutungen als solche zu klären. Aber das Ja oder Nein als solches ist nicht Gegenstand der Diskussion. Wohl aber kann und muss man über die ethischen und kulturellen Konsequenzen der religiösen Grundentscheidung einen ehrlichen Dialog führen, um in der Unterschiedenheit der Grundentscheide zu gemeinsamem, verantworteten Handeln zu kommen. Die von Benedikt XVI. Empfohlene Unterscheidung zwischen Glaubenswahrheiten, über die kein Dialog möglich ist, allerdings die Möglichkeit der Information besteht, und den kulturellen Konsequenzen dieser Glaubenswahrheiten, über die ein Dialog nicht nur möglich, sondern für das Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft sogar unabdingbar sei. Diese Unterscheidung ist natürlich nicht so leicht vorzunehmen. Aber als solche ist sie meines Erachtens vollkommen richtig und auch unverzichtbar. Und wir sind noch weit davon entfernt, auf diesen Punkt hinzukommen, was eben die ethischen und kulturellen Konsequenzen der religiösen Grundentscheide, sei es der Christen, sei es der Muslime oder auch anderer Religionen, beinhalten. Das besondere Problem im Verhältnis von Christen und Muslimen besteht darin, dass beide Seiten Angst voreinander haben und, das ist letztlich das Entscheidende, die Angst beider Seiten scheint sachlich berechtigt zu sein. Zahlreiche Christen, mich eingeschlossen, fürchten den entschiedenen Expansionsdrang der islamischen Welt sowie den totalitären Anspruch ihrer Religion, die ja nicht nur Religion ist, sondern zugleich eine umfassende gesellschaftlich-politische Ordnung intendiert. Und viele Muslime fürchten, die kulturell-ökonomische Hegemonie des Westens, die sie als verkappte christliche Dominanz interpretieren. Das Gespräch zwischen Christen und Muslimen ist nützlich, hilfreich, wenn es der Entkrampfung des Verhältnisses sowie der Entdämonisierung der Gegenseite dient. Damit komme ich zum Schluss. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen lautete, das Christentum befand und befindet sich dem Islam gegenüber in einer tiefgreifenden theologischen Verlegenheit. Unsere heutige Verlegenheit scheint mir sogar noch viel größer zu sein als diejenige im Mittelalter. Weder können wir den Islam einfach unter die Rubrik christliche Häresie einordnen, noch können wir ihm das Etikett heidnische Religion anhängen, eine Religion, die eben nur aus dem Wunsche Mohammeds entstanden sei. Und schließlich ist uns natürlich auch der verführerisch bequeme Ausweg verstellt, den Islam einfach hin als ein Werkzeug des Teufels, des Antichristen zu sehen. Eine pauschale Verdammung des Islams wird den religionsgeschichtlichen Realitäten sicherlich nicht gerecht. Umgekehrt ist uns aber auch eine prinzipielle Anerkennung dieser Religion, ihres Propheten, ihres heiligen Buches und ihrer Rechts- und Lebensordnung aus unserer christlichen Sicht unmöglich, wenn wir unserer eigenen Tradition und auch dem Wahrheitsanspruch, der uns ja anvertraut ist, als Zeugen des Glaubens treu bleiben wollen. Der einzige Ausweg aus der festgestellten Aporie besteht nach meiner Auffassung darin, folgende Lösung zumindest anzupeilen. Wir Christen können in allen Religionen und damit auch im Islam das gutheißen, was de facto der Weisung Jesu entspricht. Diese Weisung konkretisiert sich vor allem in der goldenen Regel, dem Grundsatz, dass es in Konfliktfällen besser ist, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun und dass man auch dem Feind oder dem Widersacher mit Wohlwollen begegnen sollte. In all diesen Punkten drückt sich die Liebe zum Mitmenschen aus, die ihrerseits in der Liebe zum göttlichen Schöpfer fußt, der uns mit seiner Liebe zuvorkommt. Wenn und insofern das islamische Bekenntnis seine Anhänger zu gelebter Gottes- und Nächstenliebe im Sinne des Evangeliums Jesu anleitet, dann verdient es unsere Sympathie und auch unsere Anerkennung. Das war und ist oft der Fall, sicherlich viel öfter als die in der Regel unerfreulichen Meldungen in den Nachrichten und Fernsehsendungen suggerieren. Es versteht sich von selbst, dass sich das christliche Bekenntnis a fortiori an dem von mir genannten Maßstab messen lassen muss, beziehungsweise noch besser gesagt, dass es sich gerne daran messen lassen sollte. Vielen Dank.